HR Info. Wissenswert.
Die Reformation, gefährliche Zahlenspiele, abgesagte Weltuntergänge und die hohe Kunst der Mathematik. Alles das passt in unserer Wissenswertausgabe an den Ostertagen. Und es passte in das Leben von Michael Stiefel, einem der wichtigsten Mathematiker des 16. Jahrhunderts, von dem Ihnen Albrecht Beutelsbacher gleich mehr erzählen wird. Und zu zwei mathematischen Osterausflügen ins Museum laden wir Sie gleich auch noch ein. Mein Name ist Regina Oehler. Da hast du aber einen schönen Stiefel zusammengerechnet. So hieß es bei uns in der Schule, wenn jemand in Mathe so richtig daneben lag. Und bis vor kurzem hatte ich keine Ahnung, dass mit dieser Redewendung kein Schuh gemeint ist, sondern ein begnadeter Rechenmeister, Michael Stiefel. Am kommenden Mittwoch, am 19. April, ist sein 450. Todestag. Und aus seinem bewegten und bewegenden Leben erfahren Sie jetzt mehr. Von Albrecht Beutelsbacher, dem Gießener Mathematikprofessor, der das Mathematikum gegründet hat, das erste Mathe-Mitmachmuseum der Welt und der ein begnadeter Erzählkünstler ist. In HR Info Wissenswert erzählt er uns immer wieder aus der Geschichte der Mathematik. Heute beginnt er mit einem dramatischen Moment im Leben des Pfarrers und Rechenmeisters Michael Stiefel.
Am 19. Oktober 1533 war in der Kirche von Lochau, einer Gemeinde in der Nähe von Wittenberg, schon früh morgens eine große Menschenmenge versammelt. In den Bänken saßen die Menschen eng beieinander und auch auf dem Gang drängten sich die Menschen dicht an dicht. Es herrschte eine gespannte Erwartung. Viele beteten, manche leise, manche laut, der eine oder andere blickte um sich, alle Sinnen waren angespannt. Denn diese vielen Menschen einte eine Erwartung. Ihr Pfarrer, Michael Stiefel, hatte für diesen Sonntag, den 19. Oktober 1533, morgens um 8 Uhr, nichts weniger als den Weltuntergang vorhergesagt. Michael Stiefel wurde im Jahre 1487 in Esslingen am Neckar geboren. Über seine Kindheit und Jugend wissen wir fast nichts. Was wir wissen, dass er im Jahre 1517 im Alter von 24 Jahren im Augustinerkloster in Esslingen zum Priester geweiht wurde. Das war wenige Jahre vor dem Thesenanschlag Martin Luthers, der die alte Welt aus den Fugen brachte. Und diese Erschütterung, die erfasste auch Michael Stiefel. Das Versprechen der Freiheit, die Zusage, dass es nur auf die Heilige Schrift, die Bibel, ankommt und die Versicherung, dass jeder die Schrift lesen und auslegen könne, all das fiel bei Michael Stiefel auf fruchtbaren Boden. Die Bewegung der Reformation hatte ihn ergriffen. Wie für viele andere waren für ihn die Vorstellung der Freiheit, jeder darf alles, die Abschaffung der geistlichen Hierarchien, kurz die Idee, dass jeder alles kann und alles darf, ein unglaublicher Impuls für eigene Aktivitäten. Noch im Kloster veröffentlichte er eine Schrift, deren Titel in der damaligen Sprache lautete »Von der christförmigen, recht gegründeten Lehr Doctoris Martin Luthers«, also von der auf Christus aufbauenden, gut begründeten Lehre Martin Luthers. Und das war für die Ordensoberen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Stiefel wurde unmittelbar darauf, 1522, aus dem Kloster ausgeschlossen. Daraufhin verlegte Stiefel seinen Lebensmittelpunkt in die Kernlande der Reformation, war dort an verschiedenen Orten als Pfarrer tätig und pflegte eine gute Freundschaft mit Luther. Ab 1528 war Stiefel Pfarrer in Lochau. Und spätestens zu dieser Zeit brach sich eine Begabung Bahn, für die Stiefel berühmt werden sollte. Auf Stiefel übten Zahlen eine große Faszination aus und er hatte eine außerordentliche Begabung, mit Zahlen umzugehen. Und das heißt, nicht nur mit ihnen zu rechnen, sondern vor allem ihre Eigenschaften zu erkennen und Beziehungen zu entdecken. Und so entstand eine brisante Kombination. Die reformatorische Idee sola scriptura, das heißt, dass alles in der Bibel steht und es nur darauf ankommt, verband sich bei Stiefel mit der Idee, die letztlich auf Pythagoras zurückgeht, dass Zahlen die Welt regieren und dass man mit Zahlen alles ausrechnen kann. Es ist klar, dass für ihn der berühmt-berüchtigte Satz aus der Offenbarung mehr als eine Bestätigung war. hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Stiefel begann, Wörter und Sätze der Bibel in Zahlen zu übersetzen. Für diese Wortrechnung benutzte er zwei grundsätzlich verschiedene Methoden, die er in seiner Schrift »Ein Rechenbüchlein vom Endchrist« 1532 darstellte. Die erste Methode, die sogenannte römische Methode, bestand darin, in einem Text nur diejenigen Buchstaben in Betracht zu ziehen, die eine römische Zahl darstellten, also I, V, X, L, C, D und M. Und diese Zahlen wurden dann einfach zusammengezählt. Und so wurde bei ihm aus der Formulierung Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesus aus Nazareth, König der Juden, die Summe 1532. Dabei wurden die J's als I und die U's als V gelesen. Dieses Ergebnis war für Stiefel besonders befriedigend, weil sein Buch gerade im Jahr 1532 erschien. Die zweite Methode empfand er selbst als aussagekräftiger, weil in ihr alle Buchstaben verwendet werden und nicht nur die 7 Buchstaben, die zu den römischen Zahlzeichen gehörten. Diese zweite Methode besteht darin, jedem Buchstaben eine Zahl zuzuordnen und die Zahlen eines Wortes oder eines Satzes zu addieren. Die Vorstellung war, dass zwei Wörter mit gleicher Zahl auch eine innerliche Beziehung haben. Bekannt ist das System A gleich 1, B gleich 2 und so weiter, aber Stiefel hat vielfältige Zuordnungen benutzt, um die Bedeutung der Heiligen Schrift möglichst umfassend in Zahlen darzustellen. Diese aus heutiger Sicht sehr spekulative Interpretation der Bibel hat Stiefel vermutlich auch benutzt, um das Ende der Welt zu bestimmen. Wie er es genau gemacht hat, wissen wir nicht. Aber er hat es gemacht und er war davon überzeugt. Und er setzte seine ganze Fähigkeit, seine Energie und seinen Dickkopf daran, auch andere davon zu überzeugen. Luther versuchte ihn zu bremsen. Schon am 24. Januar 1533, also ein Dreivierteljahr vor dem prognostizierten Weltuntergang, schrieb Luther an Stiefel einen energischen Brief, in dem er versucht, ihn von seiner Erregung abzubringen. »Ich sage dir, dass diese deine Erregung mir den Verdacht erweckt, der Satan möge deiner begehren. Der, der deine Leidenschaft so ohne Ursache erregt, der kann auch deinen Verstand verwirren.« Aber Stiefel ließ sich von seiner Idee nicht abbringen. Er hatte in gewisser Weise auch leichtes Spiel, denn in der damaligen Zeit der Reformation war der Glaube an einen bald bevorstehenden Weltuntergang und damit den direkten Übergang in das Reich Gottes, das Himmelreich, nichts Außergewöhnliches. Auch Luther glaubte an ein bevorstehendes Ende der irdischen Welt und ganz sicher wurde von allen Kanzeln gepredigt, dass sich alle Gläubigen so verhalten sollten, dass sie auf das Ende der Welt und das jüngste Gericht vorbereitet sind. Allerdings hat niemand außer Stiefel gewagt, ein genaues Datum anzugeben. Stiefel predigte weiter und je näher der Tag kam, desto mehr waren die Menschen davon überzeugt, dass am 19. Oktober 1533 morgens um 8 Uhr das Ende der irdischen Welt kommen würde. Viele verkauften alles, was sie hatten und hörten auf zu arbeiten, manche genossen das Leben, andere versenkten sich ins Gebet und machten geistliche Übungen, was man ebenso tut, wenn das Ende der Welt in Sicht ist. Luther versuchte alles, um den außer Kontrolle geratenen Stiefel wieder einzufangen. Am 28. September fand ein persönliches Treffen in Wittenberg statt und vom 1. bis 4. Oktober weilten Luther und Melanchthon in Lochau, um das Schlimmste zu verhindern. Alles umsonst. Am Sonntag, den 19. Oktober 1533, war frühmorgens die Kirche in Lochau voll. Und je näher 8 Uhr rückte, desto erregter wurde die Stimmung. Alle warteten gespannt auf das mit Sicherheit größte Ereignis ihres Lebens. Bis es 8 schlug. Es geschah nichts. Die Menschen warteten und beteten. Es passierte immer noch nichts. Es wurde 7:45, 8:30, die Sonne war aufgegangen wie sonst auch und zog ruhig ihre Bahn, ein paar Wolken standen am Himmel, die Vögel zwitscherten völlig unbeeindruckt, bis erst einigen, dann allen klar wurde, es war nichts passiert. Und es würde nichts passieren. Weder tat sich die Erde auf, noch öffnete sich der Himmel, weit und breit kein Weltuntergang. Stiefel hatte sich verrechnet. Nein, seine gesamte Rechenkunst fiel in sich zusammen. Er hatte, wie man heute noch in Süddeutschland sagt, einen Stiefel gerechnet. Für Michael Stiefel war die ausgebliebene Apokalypse eine Katastrophe. Er wurde von Ordnungskräften des Kurfürsten in Gewahrsam genommen und in Wittenberg unter Hausarrest gestellt. Nach einiger Zeit setzten sich Luther und Melanchthon für Stiefel ein und so erhielt er nach 2 Jahren eine neue Pfarrstelle in dem Ort Holzdorf, übrigens ganz in der Nähe von Lochau. Hier geschah nun etwas Bemerkenswertes. Die Zahlen ließen Stiefel nicht in Ruhe. Aber nun ging es ihm um die Zahlen als solche, das heißt um Mathematik. Dafür hatte Stiefel wirklich eine große Begabung. Im Jahre 1541, also im Alter von 54 Jahren, immatrikulierte er sich an der Wittenberger Universität, um dort Mathematik zu studieren. Er war aber aufgrund seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit Zahlen nie nur ein echter Student, sondern von Anfang an ein forschender Wissenschaftler. Bald entstanden in kurzer Zeit 3 Bücher, 2 Rechenbücher für die Praxis und Stiefels Hauptwerk, die Arithmetica Integra. In diesem Buch zeigt sich Stiefel als großer Mathematiker, einer der bedeutendsten des 16. Jahrhunderts. Er hatte einen klaren Blick für das Wesentliche und konnte dies mit sicherem Gespür vom Unwesentlichen unterscheiden. Während Stiefel bei der Wortrechnung in gewisser Weise zu viel Freiheit hatte und er seine Methoden immer am gewünschten Ergebnis ausrichten konnte, gab ihm die Mathematik aufgrund ihrer klaren Regeln Sicherheit und Halt. In seinem Hauptwerk Arithmetica Integra zeigte sich Stiefel als Mathematiker von Weltrang. Er griff auf das antike Erbe zurück und orientierte sich zum Beispiel an dem Buch Die Elemente des Euklid, das etwa 300 vor Christus geschrieben wurde und die damalige Mathematik darstellte. Er entwickelte aber auch neue Ideen und entwickelte so die Mathematik weiter. Die Arithmetica Integra besteht aus 3 großen Teilen. Der erste Teil enthält die Theorie der natürlichen Zahlen, also der Zahlen 1, 2, 3, 4 und so weiter. Stiefel behandelt zum Beispiel Teilbarkeitsregel. Eine Zahl ist durch 2 teilbar, wenn ihre letzte Ziffer durch 2 teilbar ist. Ebenso Teilbarkeitsregeln durch 3, 4, 5, 8 und 9. Einen großen Teil nehmen magische Quadrate ein. Das kleinste magische Quadrat besteht aus 3 Zeilen und 3 Spalten, in denen die Zahlen 1 bis 9 stehen, und zwar so angeordnet, dass die Summe in jeder Zeile und in jeder Spalte immer die gleiche ist. Ein berühmtes magisches Quadrat mit 4 Zeilen und 4 Spalten hat Albrecht Dürer gefunden. Und so kann man ganz beliebig für n Zeilen und n Spalten ein magisches Quadrat konstruieren. Stiefel interessierte sich für eine spezielle Konstruktionsmethode, die so ist, dass man zu einem magischen Quadrat mit n Zeilen und n Spalten einfach einen Rand ringsum hinzufügt mit den Zahlen, die noch dazugehören, und wieder ein magisches Quadrat erhält. Der zweite Teil der Arithmetica Integra enthält die Theorie der irrationalen Zahlen. Irrationale Zahlen sind Zahlen, die keine Bruchzahlen sind. Die berühmteste ist die Wurzel 2, die Länge der Diagonale eines Quadrats mit Seitenlänge 1. Die Entdeckung der irrationalen Zahlen war in der Antike ein Schock, der aber bald von den Mathematikern überwunden wurde und sie haben diese wunderbare Welt weiter erforscht. Ob eine Zahl irrational ist, kann man daran erkennen, wie ihre Dezimalbruchentwicklung aussieht, also die Zahlen, die hinter dem Komma kommen. Diese müssen erstens unendlich lange weitergehen und zweitens dürfen die nicht periodisch werden, also eine Zahl wie 0,343434 ist nicht irrational. Das ist eine herausfordernde Theorie und Stiefel hat dazu wertvolle Beiträge geleistet. Der dritte Teil zeigt Stiefel als Meister der Algebra. Er behandelt Gleichungen in damals moderner Terminologie. Ihm gelingt es zum Beispiel, die Theorie der quadratischen Gleichungen zu vereinheitlichen. Und das gelingt ihm dadurch, dass er etwas macht, was für uns heute selbstverständlich ist, was damals aber eine Revolution war, nämlich dass er auch negative Zahlen als normale Zahlen angesehen hat. Früher musste man viele Typen unterscheiden, weil alle Zahlen positiv sein mussten und man entsprechend die Gleichungen umstellen musste. Er konnte sozusagen einen Typ von quadratischen Gleichungen behandeln, indem er auch negative Zahlen zugelassen hat. Er erfand das Wort Exponent und rechnet virtuos mit Potenzen und bereitete so letztlich auch den Boden für das Rechnen mit Logarithmen, was über Jahrhunderte lang die Rechenmethode war. Nach 1547 nahm das Leben Michael Stiefels noch einmal eine Wende. Die Gegenreformation hatte an Boden gewonnen und Stiefel musste aus Holzdorf fliehen. Ein unstetes Leben führte ihn schließlich 1559 nach Jena, wo er im Alter von 72 noch Vorlesungen über Mathematik hielt. Dort starb er auch dann am 19. April 1567. Im Alter kam Stiefel interessanterweise wieder auf die Wortrechnung zurück. 1553 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel »Eine sehr wunderbarliche Wortrechnung«. Dort untersuchte er wichtige Zahlen in der Bibel, insbesondere der Offenbarung. Einen Weltuntergang berechnete er aber nicht mehr. Im Gegenteil, Stiefel ist nicht nur alt geworden, sondern auch reif und blickt selbstkritisch auf seine jugendlichen Spekulationen zurück. Er schreibt: »Aber nun bekenne ich meinen Irrtum und meine Sünde vor Gott und aller Welt, welcher Irrtum und Sünde so viel größer waren, als dass ich dem lieben Luther und anderen, die mich treulich warnten, nicht gefolgt bin.«
Reformation und Mathematik. In HR Info Wissenswert erzählte Albrecht Beutelspacher aus dem Leben des Rechenmeisters Michael Stiefel. Und jetzt haben wir noch zwei Ausflugtipps für Sie. Der eine führt nach Gießen ins Mathematikum, das Albrecht Beutelspacher gegründet hat und das er leitet. Warum sollte man in den Ostertagen dem Mathematikum einen Besuch abstatten? Das habe ich Albrecht Beutelspacher bei seinem Besuch bei uns im Studio gleich auch noch gefragt.
Das Mathematikum lohnt sich immer, aber über Ostern jetzt ganz besonders. Wir haben für jeden Besucher eine kleine Osterbastelei, die man einfach so kriegt. Und es gibt eine neue Ausstellung, die heißt Spielen, neu denken. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Es gibt viele, viele Spiele, die eigentlich für Kinder gedacht sind, aber unserer Erfahrung nach auch den Erwachsenen unglaublich viel Spaß machen. Es gibt Geschicklichkeitsspiele, man kann optische Phänomene, akustische Phänomene, mechanische Phänomene ausprobieren. Nicht nur Mathematik, sondern die ganzen Naturwissenschaften sind dort abgedeckt. Eine ganz wunderbare Ausstellung, Spielen, neu denken. Bis zum 5. Juni im Mathematikum.
Und was wäre ein Lieblingsspiel von Ihnen in der Ausstellung? Haben Sie schon eins?
Ich habe eins, an dem ich aber bisher gescheitert bin. Und das ist noch meine Herausforderung, das hinzukriegen. Es gibt ein Spiel, das heißt Löffelgolf. Das ist ein Hindernisparcours, mit dem man einen kleinen Ball mit so einer Art Löffel führen muss, über alle möglichen Hindernisse, Brücken, Wellen, kann rechts und links runterfallen, kann zu schnell werden, zu langsam werden. Und das ist eine lange Strecke von vielleicht 3 Metern, die man hier über verschiedene Hindernisse kriegen muss. Ich werde noch üben und ich werde es auch schaffen.
Das ist dann auch gut für den Eierlauf wahrscheinlich, falls genau. Man den noch vorhaben sollte. Vielen, vielen Dank, Professor Albrecht Beutelspacher. Der zweite Ausflugstipp führt nach Frankfurt. Da ist im Museum für Kommunikation eine ganz besondere Ausstellung zu sehen. Sie heißt Göttlich, Golden, Genial. Weltformel goldener Schnitt? Fragezeichen. Was der goldene Schnitt eigentlich genau ist, das hat Albrecht Beutelspacher in Wissenswert schon einmal ausführlich erzählt. Hier ist seine Kurzversion.
Ich bin 1,80 Meter groß. Und mein Bauchnabel ist genau 1,11 Meter hoch. Ich hab's nachgemessen. Denn mein Bauchnabel definiert genau den goldenen Schnitt. Und das geht so. Wenn man meine Körpergröße durch die Höhe des Bauchnabels teilt, ergibt sich die Zahl 180 geteilt durch 111 gleich 1,62 ungefähr. Und wenn man die Höhe des Bauchnabels durch den Rest meiner Körpergröße, also 180 minus 111 gleich 69 teilt, dann ergibt sich 111 durch 69 gleich 1,61 ungefähr. Das heißt, die beiden Verhältnisse sind ungefähr gleich und genau das bedeutet, dass der Bauchnabel meine Körpergröße im goldenen Schnitt teilt. Das heißt nicht, dass ich besonders schön wäre, denn das Gleiche kann jeder, auch Sie, bei sich feststellen. Die gesamte Körpergröße geteilt durch den größeren Teil, das ist der untere, ist gleich dem größeren Teil geteilt durch den kleineren, also dem oberen. Das ist im Grunde die mathematische Definition des goldenen Schnittes. Der ideale Teilungspunkt, also der, der die gesamte Strecke im goldenen Schnitt teilt, liegt bei etwa 62% der Strecke, also etwas weniger als 2/3. Der goldene Schnitt spielt in der Kunst eine große Rolle, besser gesagt bei manchen Kunstbetrachtern. Es gibt Menschen, die sind so vom goldenen Schnitt begeistert, dass sie überall den goldenen Schnitt sehen. Vermutlich liegt das auch an der Suggestion des Namens, goldener Schnitt. Auf Latein klingt es noch besser, Divina Proportio, die göttliche Teilung. Ein solcher Name adelt und bringt von sich aus Bedeutung mit. Seit langer Zeit wird behauptet, dass sich Breite und Höhe des Parthenon-Tempels auf der Akropolis in Athen im goldenen Schnitt verhalten. Den Renaissance-Künstlern Raphael, Dürer, Leonardo da Vinci wird die Verwendung des goldenen Schnittes ohne Zögern zugesprochen. Natürlich, so glauben viele Anhänger des goldenen Schnitts, ist die Mona Lisa im goldenen Schnitt gestaltet. Nur, das Problem ist, dass wir von keinem dieser Künstler eine Äußerung kennen, dass er den goldenen Schnitt in seinen Werken verwendet hat. In der modernen Kunst ist das anders. In zahlreichen Bildern des französischen Malers Georges Seurat kann man den goldenen Schnitt finden. Das ist insofern erklärlich, als dass Seurat Beziehungen zu der Künstlergruppe Section d'Or hatte, in der der goldene Schnitt ausführlich diskutiert wurde. Der deutsche Künstler Jo Niemeyer verwendet, wie andere auch, den goldenen Schnitt ganz bewusst. Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts hat er 20 5 Meter hohe Stäbe aufgestellt, und zwar in der Weise, dass überall der goldene Schnitt auftritt. Der zweite Stab teilt die Entfernung zwischen erstem und dritten Stab im goldenen Schnitt und so weiter. Diese 20 Stäbe entfachen eine ungeheure Dynamik, die die ganze Welt umspannt. Der goldene Schnitt gehört zu den ältesten Themen der Mathematik. Schon im ersten Mathematikbuch der Welt, das Euklid etwa 300 vor Christus geschrieben hat, wird der goldene Schnitt behandelt. Sie erinnern sich, eine Strecke wird im goldenen Schnitt geteilt, wenn die ganze Strecke, geteilt durch den größeren Teil, gleich dem größeren Teil geteilt durch den kleineren Teil ist. Das alles steht schon bei Euklid, 300 vor Christus. Aber der goldene Schnitt hatte schon über 200 Jahre früher eine entscheidende, ja eine dramatische Rolle gespielt. Und zwar bei den Schülern von Pythagoras. Die Schule von Pythagoras war davon überzeugt, dass sich jede Zahl, jedes Verhältnis von Zahlen und überhaupt alles als Bruchzahl darstellen lässt. Alles ist 2/3, 5/7 oder allgemein m geteilt durch n, wobei m und n ganze Zahlen sind. Das drückten sie in ihrem Wahlspruch aus, alles ist Zahl. Wir würden das heute so sagen, alles ist eine rationale Zahl, eine Bruchzahl. Davon waren die Pythagoreer überzeugt, aber das stimmt nicht. Es stimmte schon damals nicht. Schlimmer noch, der Beweis dafür, dass es auch andere Zahlen gibt, sogenannte irrationale Zahlen, die sich also nicht als Bruch darstellen lassen, dieser Beweis lag direkt vor ihren Augen. Der goldene Schnitt ist eine irrationale Zahl. Und so gut waren die Pythagoreer damals, vor 2500 Jahren schon. Sie konnten messerscharf argumentieren, dass der goldene Schnitt nicht als Bruch geschrieben werden kann. Er ist nicht 2/3, auch nicht 89/144. Natürlich kann man den goldenen Schnitt immer besser annähern, aber auch mit riesigen ganzen Zahlen kann man ihn nie exakt darstellen. Die Entdeckung einer irrationalen Zahl war für die Pythagoreer ein Schock. Die Legende berichtet, dass derjenige, der das bewiesen hat, ein gewisser Hippasos, vom Meer verschlungen oder sogar ins Meer gestürzt wurde.
Dagegen klingt das Leben des Pfarrers und Rechenmeisters Michael Stiefel ja fast schon harmlos. Den kompletten Beitrag von Albrecht Beutelspacher zum goldenen Schnitt finden Sie auf hrinforadio.de. Und da finden Sie wie immer auch die Podcasts zu unseren Wissenswertsendungen. Und wenn Sie den goldenen Schnitt mit allen Sinnen erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Besuch im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Mein Name ist Regina Oehler.